Auch ich möchte euch herzlich grüßen, meine Lieben, euch alle hier im Saal anwesend, aber auch alle, die über die Bildschirme zugeschaltet sind oder später dann zuhören werden. Ich möchte euch heute mitnehmen in die Betrachtung von Psalm 91. Psalm 91 wird uns beschäftigen, weniger eine Auslegung Vers für Vers, sondern vielleicht eher ein Überblick über diesen Psalm. Vorher eine kleine mögliche Begebenheit aus den 90er Jahren in der damaligen Sowjetunion. Bitte nicht erschrecken, erst in Russisch. Встречается два друга, один другому говорит: «Слушай, неужели ты открыл новый бизнес? Это не опасно?» А другой говорит: «Да, открыл, а у меня есть крыша». «Какая крыша?» «На самой высоте». «А-а-а». Sinngemäß. Zwei Russen unterhalten sich in den 90er Jahren. Der eine sagt zum anderen: Ich habe gehört, du hast ein neues Business eröffnet, eine Firma. Ist das nicht gefährlich? Vielleicht schon, aber ich habe ein Dach. Was denn für ein Dach? Ein Dach ganz weit oben. Nun, vielleicht könnt ihr mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Wenn ein Russe sagt, ich habe ein Dach, dann meint er weniger dieses Ziegeldach. In dem Zusammenhang meint er, dass er jemanden kennt, der ganz weit oben irgendwo in der Regierung sitzt, der für ihn einen Schutz bildet. Und unter diesem Schutz baut er jetzt sein Business auf. Und wenn es kritisch wird, dann greift er zum Telefon und ruft den Sergej Ivanovich an. Und plötzlich läuft alles. Es war tatsächlich gefährlich zu der damaligen Zeit. Vielleicht habt ihr das ja mitverfolgt. Fragen wurden damals in der Regel nicht am Tisch geklärt, sondern auf der Landstraße, im Wald, nicht selten mit einer Kalaschnikow. Und dieses sogenannte Dach war tatsächlich die Möglichkeit, um einigermaßen geschützt ein Business zum Beispiel zu eröffnen, eine Firma aufzubauen, sonst war es oft kaum möglich. Nun, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Dieses sogenannte Dach, dieser Schutz, der in der Praxis tatsächlich oft funktioniert hat, ich will jetzt nicht über die Methoden sprechen und ich begrüße sie auch gar nicht, wie man das alles dann gemacht hat, aber funktioniert hat es tatsächlich. Dieses sogenannte Dach, sagen wir mal, dieser Schutzschirm, vielleicht können wir Deutsche eher damit was anfangen, soll uns heute beschäftigen. Ich bitte euch, einfach mal zur Abwechslung aufzustehen. Wir lesen gemeinsam Psalm 91 und beten noch kurz. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich vor der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finsteren umgeht, von der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an der einen Seite, 10.000 an der anderen. Dich erreicht es nicht. Nun schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Wippern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Lieber Vater, wir wollen dir für dieses Wort danken und dich jetzt von Herzen bitten, dass du beim Reden und Hören Gnade schenkst, dass unser Herz es aufnimmt zu deiner Ehre. Amen. Bitte nimm Platz. Ganz kurz zum Psalm selbst. Der Psalmist, der Schreiber dieses Psalms, ist uns leider nicht bekannt. Es ist nicht überliefert. Manche schreiben diesen Psalm Mose zu, weil sie einige Psalmen im Zusammenhang sehen. Möglich, aber es ist nicht gesichert, deshalb wollen wir da auch nicht spekulieren. Eine Sache, die uns aufgefallen sein sollte, dieser Psalm, wie ich persönlich glaube, auch natürlich die gesamte Schrift, aber dieser Psalm im Besonderen ist auch, lasst mich es so mal formulieren, der anderen Seite gut bekannt. Die finstere Welt, Satan und seine Dämonen kennen diese Verse sehr gut. Er selber hat diese Verse gebraucht, ihr erinnert euch, bei der Versuchung Jesu, nicht? Als er Jesus auf die Tempelzinne führte und ihn versucht, er sollte doch runterspringen, da kam dann ein Zitat der Verse 11 und 12. Gott wird seinen Engeln befehlen und du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. Jesus stellte sich ganz klar davor, er gehorchte nicht, wie wir wissen. Also dieser Psalm spielt in der geistlichen Welt eine große Rolle und sollte auch für uns im Geistlichen eine große Rolle spielen. Wichtige Aussagen, die wir hier treffen. Ich finde, dass in diesem Psalm, wie nicht so sehr häufig, in sehr starken Worten und in sehr starken Bildern vom Schutz der Gläubigen gesprochen wird, vom Schutz in Gott. Und das so geballt in diesen Versen, wir haben nicht wirklich die Zeit, uns das alles im Einzelnen anzuschauen. Deshalb mein Vorschlag, wir schauen uns den Beschützer einmal an, der hier ganz klar zur Sprache kommt. Wer ist dieser Beschützer, von dem hier gesprochen wird? Wer ist der Schutzsuchende oder der Schützling? Und dann, wie reagieren wir darauf als Anwendung im letzten Punkt? Wir haben im Vers 1 bereits gelesen, wie dieser Beschützer, wie unser Gott, der Allmächtige, hier angesprochen wird. Schauen wir uns noch mal kurz in den Vers 1. Und es beginnt gleich wie ein Riesenpaukenschlag. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und in dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Ein Riesenpaukenschlag. Also der Psalm eröffnet das Thema nicht so behende, so leise, sondern gleich babam. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Der Beschützer, von dem hier die Rede ist, ist der Höchste. Nochmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte mit den zwei Russen. Wie der eine sagte, ich habe ein Dach da ganz weit oben. Nun, er meinte möglicherweise jemanden zu kennen, der vielleicht im Ministerium war. Was schon wirklich eine Granate wäre. Wir reden hier nicht über einen Minister, wir reden hier nicht über einen Kanzler, einen Präsidenten, wir reden hier über den wirklich Höchsten. In einem Lied von Theo Lehmann, ich glaube die Strophe 5, da heißt es sinngemäß, und lehrt euren Kindern das eine, das über Gott keiner mehr steht. Eine unwahrscheinliche Grundwahrheit, die jeder Mensch wissen sollte. Unsere Kinder natürlich erst recht, wenn sie aufwachsen, müssen sie dieses Fundament haben. Sie müssen wissen, der Gott der Bibel, der Gott Jahwe, der Herr, ist der Höchste, über ihm kommt niemand mehr. Mit anderen Worten, es gibt niemanden und nichts im ganzen Universum, der Gott in irgendeiner Weise Parole bieten könnte. Er ist und bleibt der Höchste. Er ist aber auch der Allmächtige, haben wir im Vers 1 gelesen. Der, der im Schatten des Allmächtigen bleibt. Gott, der Beschützer, ist auch der Allmächtige. Nun, die beiden Worte Höchster und Allmächtiger sind natürlich auch miteinander verwandt, gehören irgendwie zusammen. Wenn er der Höchste ist, dann liegt es nahe, dass er auch der Allmächtige ist. Gott, unser Gott der Bibel, hat buchstäblich alle Macht. Jetzt stell dir nur vor, du bist in einer Notsituation und da hast du wirklich jemanden, auf den du vorher gebaut hast, der durchaus etwas zu sagen hat. Und jetzt bist du wirklich in einer Notsituation und du rufst ihn wirklich an und stellst plötzlich fest, seine Möglichkeiten, sein Wirkungskreis, sagen wir mal, ist doch relativ beschränkt. Er ist eng. Die Not, in der du gerade bist, die kann er gar nicht lösen. Oder du rufst ihn an und er sagt, ja, natürlich will ich dir helfen. Und beginnt dann und hat ein Problem nach dem anderen, eine Hürde nach der anderen und gibt irgendwann auf, weil er die Macht dann doch nicht hat. Wir reden über Gott, den Allmächtigen, der buchstäblich alle Macht hat. Nichts und niemand kann sich ihm in den Weg stellen. Was er sich vornimmt, macht er. Was er geplant hat, wird er immer zu Ende führen. Er will nicht nur helfen, er kann auch helfen. Und er hat uns zugesagt, er wird es auch tun. Wer ist dieser Beschützer? Er ist der Herr und Gott, haben wir gelesen. Ich sagte zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Er ist der Herr, er ist Gott. Ich habe neulich im Radio eine Reportage über irgendwelche Fußballer kurz mal gehört. Ich halte das dann nicht lange aus, ich schalte dann weiter. Aber den Satz habe ich dann noch mitbekommen. Nicht? Der Reporter hat sich da so überschlagen, im Lob von einigen Fußballern, nicht so, das ist der Profi und dann ist da noch ein Profi und er, und dann hält er so kurz inne, er ist Gott. Damit wollte er sagen, der beste Fußballer für mich überhaupt und hast du nicht gesehen. In dem Moment habe ich dann geklickt, geht gar nicht. Also, wenn Menschen dieses Wort brauchen, heute, auch unsere gottlose Gesellschaft, dann sagen sie damit immer, das ist der Beste. Es gibt niemanden, der ihm das Wasser reichen kann. Gott ist ganz weit oben, dann kommt lange nichts und dann kommen alle anderen. Und so stellt Gott sich selbst auch vor in der Bibel. Lasst uns mal zwei Abschnitte lesen, einmal ein Vers aus 5. Mose und dann, also sozusagen am Anfang der Bibel und einmal ein Abschnitt aus den letzten Kapiteln der Bibel aus der Offenbarung. 5. Mose 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Eine unwahrscheinlich starke Aussage, wie ich finde. Und ganz ähnlich in Offenbarung 19, da wird uns Jesus Christus, der verherrlichte König und Herr, vorgestellt, wie er auf dem weißen Pferd erscheint. Johannes sieht ihn so. Und dann heißt es, also ich würde gerne mit euch das ganze Kapitel lesen, aus Zeitgründen beschränke ich mich jetzt mal auf Vers 16. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König aller Könige und Herr aller Herren. Dieser Beschützer, von dem wir in Psalm 91 lesen, stellt sich uns als Herr vor und nicht als Herr Müller aus der Nachbarschaft, der austauschbar wäre mit Meier und so weiter, sondern als der Herr aller Herren. Er ist der Oberbefehlshaber aller Mächte und aller Kräfte und er steht über allen, die sich einbilden, Herren zu sein. Nun, der eine oder andere in dieser Welt hat ja durchaus was zu sagen und viele andere huschen dann, wenn er kommt. Diese Herren müssen klein beigeben, wenn der Herr aller Herren auftritt. Und das ist unser Heiland, unser Gott, Jesus Christus. Wer ist dieser Beschützer noch? Er wird uns hier als Zuflucht und als Burg beschrieben. Begriffe, die uns durchaus etwas sagen. Vielleicht nicht mehr ganz so viel wie den Menschen damals, aber ich denke doch. Wenn wir über Zuflucht reden, dann meinen wir einen Ort, eine Stelle, einen Bereich, wo wir hinlaufen können, wenn wir in Not sind und dort ist die Not für uns sozusagen, naja, nicht mehr da will ich nicht sagen, aber sie erreicht uns dann nicht so oder gar nicht. Ein Zufluchtsort heißt, ich bin dort beschützt, ähnlich die Burg, die irgendwo auf dem Hügel ist. Wenn ich es geschafft habe, damals in Kriegszeiten vor allem, in diese Burg zu kommen, dann war ich in der Regel sicher. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Mir sagt es so viel. Wenn ich die Gefahr sehe, wenn ich die Gefahr wahrnehme und ich laufe zu diesem Gott, der meine Burg und meine Zufluchtsstätte ist, dann habe ich Ruhe. Dort bei ihm finde ich Ruhe. Dort bei ihm fühle ich mich wieder sicher. Dort komme ich innerlich, dort kommt mein Herz zur Ruhe. Also Gefahren, die mich sozusagen aufschrecken, es ist gut, wenn du und wenn ich in so einem Moment immer wieder Zuflucht bei Gott suchen in dieser Burg. Er ist aber auch der Beschützer, sagt uns dieser Psalm, Verse 3 und 4, denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers und von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen oder Flügeln, großen Flügeln, deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Mit anderen Worten, wenn ich die Gefahr nicht sehe, wenn ich die Gefahr nicht ahne, aber sie ist da, dann ist er derjenige, der mich schützt. Oft kriege ich ja gar nicht mit, was so um mich herum passiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich dann wieder nach einem sehr, sehr langen Tag irgendwann zur Ruhe komme abends und der Tag nochmal so den Tag Revue passieren lasse, da habe ich oft das Gefühl, da waren so viele Momente, die habe ich gar nicht bewusst mitbekommen. Was hätte da alles passieren können? Geschweige denn von irgendwelchen Viren, die in der Luft rumschwirren, die ich sowieso nicht sehe. Wenn ich die Gefahr nicht sehe, wenn ich sie nicht ahne, dann ist er schon da als Beschützer und schützt mich davor. Dieses Bild von der Schlinge des Vogelstellers hilft mir, das zu verstehen, nicht? So ein Vogel, der kommt ja nur in diese Schlinge, weil er sie nicht ahnt. Er setzt sich auf diesen Zweig und da hat vorher jemand die Schlinge in den Ast gelegt, unsichtbar für diesen kleinen Piepser. Und schon hängt er da drin. Der Psalmist will uns sagen, vieles in unserem Leben kriegen wir nicht mit. Viele Gefahren, die uns umgeben, ahnen wir nicht. Und es ist gut, wenn wir diesen Beschützer bewusst in unser Leben einbeziehen, so wie das der Psalmist hier getan hat. Er ist aber auch der Befreier und Retter. Und da steigert sich das Ganze noch einmal, nicht? Ich bin schon reingetappt. Man hat mich schon gefangen genommen. Ich bin schon mitten in diesem Problem. Ich bin schon in dieses Loch gefallen. Dann ist er, der Herr, der Allmächtige, mein Befreier und mein Retter. Jesaja 43, Vers 11 stellt uns Gott sich selbst uns so vor. Jesaja 43, Vers 11. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Nicht? Wieder so eine Aussage, die Gott irgendwie komplett alleine dastehen lässt. Alle anderen verschwinden plötzlich, weil sie gar keine Retter sind. Sie können oft nicht helfen. Unser Gott, der Herr, der Allmächtige, der Höchste, ist der Retter schlechthin. Und da sind wir jetzt ja mittendrin in der Weihnachtsbotschaft, nicht? Was sagte der Engel, der den Hirten erschien? Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Retter geboren. Dieser Retter, der sich in Jesaja schon vorgestellt hat und gesagt hat, außer mir gibt es gar keinen Retter. Dieser Retter kommt jetzt in unsere Welt und sagt, hier bin ich. Ich bin dein Retter. Und ich bin dein einziger Retter. Das musst du wissen. Nun schauen wir uns den Schützling oder den Schutzsuchenden an. Im Kontext dieses Psalms. An der Stelle bitte betrachtet das bisher Gesagte nicht als abgeschlossene Aussage über Gott. Es waren nur ein paar Gedanken, die hier in diesem Psalm vorkommen. Man könnte und man müsste noch wesentlich mehr über diesen Höchsten, über den Allmächtigen sagen. Aber das habe ich jetzt mal hier aus diesem Psalm mitgenommen. Der Schützling, dieser Schutzsuchende, der Psalmist, der diese Worte schreibt. Ich möchte kurz auf ihn schauen. Und ich hoffe, ihr schaut mit mir dann gemeinsam auch in unser Herz, in dein eigenes. Und ich möchte das aus zwei Perspektiven tun. Einmal der Schützling in seiner eigenen Wahrnehmung. Wie sieht er sich selbst? Was sagt er über sich selbst? Und dann, was sagt Gott, der Herr, über ihn? Auch das finden wir nämlich in diesem Psalm. Nun zuerst merken wir, dass dieser Schutzsuchende tatsächlich Gefahren in seinem Leben sieht. Und die waren nicht wenige. Wenn ich ihn so höre, wie er darüber spricht, dann habe ich den Eindruck, er hat festgestellt, dass er selber ohnmächtig ist. Also da gibt es so viele Probleme, so viel Not, so viel Trübsal, so viel Drangsal, so viel, was auf ihn hineindrückt und ihn unterdrückt, dass er feststellt, ich bin ohnmächtig. Ich kann selbst nicht. Und jetzt höre ich auch auf, ich will selbst nicht und ich wende mich an den, der mich retten kann und retten wird. Also er hat seine Ohnmacht durchaus gesehen und festgestellt. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist seine Aussage in Bezug auf das Wohnen bei Gott. Er hat seine Wohnung bei dem Höchsten gemacht. Oder anders, hier steht im Vers 9, denn du hast gesagt, also er führt praktisch ein Selbstgespräch, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Also Wohnung ist kein Campingplatz. Okay? Also in eine Wohnung ziehe ich ein, dort komme ich an, dort lebe ich dauerhaft. Und das schwingt hier für mich mit. Er hat sich bewusst entschieden, beim Herrn anzukommen, in ihm zu sein, in ihm zu bleiben. Nicht mal kurz hin und wenn es dann gerade mal irgendwie passt, dann auch wieder weg, sondern bei ihm zu wohnen. Wohnung zu machen, übrigens auch ein Begriff, den der Herr selbst verwendet und sagt, ich werde kommen oder wir, mein Vater und ich, wir werden kommen und Wohnung in ihm machen, im Herzen eines Gläubigen, der sich dem Herrn öffnet. Wir haben gelesen, dass der Schutzsuchende, dieser Schützling, im Schatten des Allmächtigen bleiben wollte. Ich erinnere mich an eine Situation in meiner Kindheit, das muss so 77 gewesen sein. Im Sommer in Kasachstan konnte es schon mal wirklich so 35, manchmal auch 40 Grad werden. Ich weiß nicht warum, man hatte damals die Angewohnheit, unter den Vätern ihren Jungs zum Sommer hin den Pelz runterzuholen. Also die Jungs liefen mit Glatze durch die Gegend. War vielleicht praktisch oder so, ich weiß nicht. Das große Problem war nur, bei dieser prallen Sonne bekam ich einen Sonnenstich. Mein Schädel verformte sich sogar etwas. Zufolge hatte das Ganze, dass ich den ganzen Sommer lang immer nur Schatten aufgesucht habe. Die anderen spielten, rannten durch die Gegend und wer stand wieder mal im Schatten? Sobald ich in die Sonne rausging, hatte ich das Gefühl, ich kippe um. Also ich hatte Schwindelgefühle, ich hatte Kopfschmerzen. Der Schatten war für mich die Rettung. Ich guckte immer, okay, wo ist der nächste Schatten? Da kommst du gerade noch hin, rüber in den Schatten. Ich weiß nicht, wie es dem Psalmschreiber in dem Moment ging. Ich vermute, dass die Sommer in dieser Gegend damals auch sehr heiß sein konnten. Und wer das schon mal erlebt hat, wenn es mal richtig heiß ist, ja, dann suchen wir automatisch ein kühles Plätzchen auf. Und wo ist das? Irgendwo im Schatten. Damit will uns der Psalmist sagen, es kann schon mal heiß hergehen. Übersetzen wir das jetzt mal ins Geistliche. Es kann schon mal heiß hergehen. Es kann schon mal so sein, dass du in innere Panik gerätst, weil es so heiß wird. Der Feind greift dich an. Die Situation ist fast unerträglich. Der Schweiß steht dir buchstäblich auf der Stirn. Und du merkst, ich brauche jetzt endlich Ruhe. Ich gehe kaputt. Was machst du? Nun, der Psalmist sagt uns, was er gemacht hat. Er hat sich entschieden, im Schatten des Allmächtigen zu bleiben. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich als Junge Monate im Schatten verbracht habe. Ich hatte in der Sonne ein echtes Problem. Vielleicht hast du geistlich ähnliche Situationen. Du hast so viel Druck, du hast so viele Angriffe, du hast so viel Anfechtung. Der Psalmist ermutigt uns, bleibe im Schatten des Allmächtigen. Der Schatten könnte auch mit einem Einflussbereich übersetzt werden, nicht? Also da, wo die Sonne keinen Einfluss hat, aber von mir aus der Schirm. Und in diesem Einflussbereich befindet sich der Psalmist. Mit anderen Worten, er hat sich entschieden, sein Herz, seine Gedanken, seine Seele dem Allmächtigen zu unterordnen, sich bewusst in seinen Einflussbereich zu begeben und dort zu bleiben. Und das hilft ihm, das rettet ihn, wenn es heiß zugeht. Was mir noch aufgefallen ist, sind kleine Wörtchen, ebenfalls in Vers 9. Der Psalmist lebt in einer persönlichen Beziehung zu diesem Beschützer. Wir haben über den Beschützer gesprochen, was er ist, nicht der Höchste, der Allmächtige, der Herr aller Herren und viele andere wichtige, große Begriffe verwendet. Alles stimmt. Nur, sind wir mal ganz ehrlich, was nützt es dir, wenn du persönlich nicht mit ihm verbunden bist? Nochmal zurück zu den Russen. Also da ist dieser Sergej, der weiß, im Ministerium sitzt Ivan Ivanovich. Er könnte viel für mich tun, aber ich habe keine persönliche Beziehung zu ihm. Hast du ein Problem? Naja, dann hast du eins, weil er tut für dich nichts. Gott, der Allmächtige, steht über allem. Er bietet sich an, dein Beschützer zu sein, dein Helfer, dein Herr, dein Allmächtiger zu sein. Aber es nützt dir nichts, wenn du keine persönliche Beziehung zu ihm hast. Und genau das finden wir hier, Vers 9. Denn du hast gesagt, wieder nicht das Selbstgespräch, du hast gesagt, ich habe gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gemacht. Es wird persönlich. Wir merken, darauf kommt es an. Ich habe eine Geschichte gelesen, ist schon Jahre her, von einem kleinen Basti. Der muss so um die 8 Jahre gewesen sein, irgendwo in einem Schweizer Bergdorf. In einem der strengen Winter, sie wurden mal wieder eingeschneit, wurde sein Vater schwer krank. In der Zeit damals gab es noch keine Ärzte in der Nähe, keine Apotheken. Und so wusste man, irgendeiner muss jetzt über den Berg ins nächste größere Dorf, in die Stadt und muss Medizin holen. Basti entscheidet sich, geht los, wird vom Sturm überrascht, muss in einer Höhle Zuflucht oder Schutz suchen und man findet ihn dort nach einigen Tagen leider erfroren, tot in dieser Höhle. Aber eine Besonderheit macht das Dorf kirre. Der Junge lag in dieser Höhle und hielt mit seiner linken Hand den rechten Ringfinger fest. Alle fragten sich, was soll denn das? Nicht so, auch nicht so und nicht so, sondern eben so, nicht? Fest umklammert. Als der Pastor des Dorfes das hörte, sagte er, ich weiß warum. Wir haben den Kindern beigebracht. Merkt euch Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und der Junge, der hat sich das so zu Herzen genommen und in der größten Not seines Lebens, kurz bevor er starb, hielt er daran fest. Der Herr ist mein Hirte. Darauf kam es und kommt es an. Nun, wie sieht denn Gott diesen Schützling? Verse 14 bis 16. Jetzt spricht Gott. Er schaut auf diesen Schutzsuchenden. Er schaut auf sein Kind. Erlaubt mir das mal ganz klar so zu sagen. Weil er, Gott spricht, weil er, der Schutzsuchende, an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Was für starke Worte. Gott, der Herr, der Allmächtige, schaut herunter in das Herz dieses Schutzsuchenden und sagt, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich habe mir dieses, weil er an mir hängt, genauer angeschaut. Andere Übersetzungen sagen, weil er mich liebt, kann man durchaus auch übersetzen. Ich finde, es gibt kaum ein Bild aus unserem Leben, was das irgendwie klar machen kann, annähernd vielleicht tatsächlich eine Liebesbeziehung zwischen einem Bräutigam und einer Braut, die plötzlich aneinander hängen. Wenn man sie von der Seite beobachtet, dann hat man den Eindruck, die hängen aneinander, die lassen gar nicht mehr voneinander, die sind ständig zusammen. Ist ja auch klar, weil ihre Herzen sich verbunden haben.
weil sie sich lieben. Das sagt Gott über diesen Schutzsuchenden, weil er an mir hängt. Mit anderen Worten, weil er sein Herz mit meinem Herzen verbunden hat, weil er sich in mir aufgelöst hat, weil er mich liebt, weil er nicht mehr von mir lässt. Er hat sich durch seine Liebe zu mir von mir abhängig gemacht. Ein Wort, das nicht populär ist, ich weiß. Man spricht heute ungern von Abhängigkeit, auch nicht mehr in Abhängigkeit in der Ehe, nicht? Wenn es früher hieß, ich nehme dich zu meiner Frau in und so weiter und so weiter, bis der Tod uns scheidet, so heißt es heute. Es ist ein Lebenspartner auf Zeit. Und die Zeit bestimme ich dann. Diese Abhängigkeit ist nicht populär, aber Gottes Wort sagt, dass das entscheidend ist in der Beziehung zwischen mir, Mensch, und Gott, dem Allmächtigen. Wenn ich ihn zu meinem Herrn machen will, zu meinem Allmächtigen Beschützer machen will, dann muss ich mich von ihm abhängig machen. Übrigens, das ist praktisch die Rolle zurück vom Sündenfall. Denn beim Sündenfall geschah genau das Gegenteil. Wir haben uns als Menschen von Gott unabhängig gemacht. Die Ursünde überhaupt. Wir glaubten es mindestens genauso zu wissen wie er. Und wir sehen alle, wohin das geführt hat. Wenn ein Mensch also heute sich entscheidet, ich mache mich wieder abhängig von Gott, dem Herrn, dann macht er die Ursünde wieder sozusagen gut, beziehungsweise er macht die Rolle zurück. Er kehrt um, er tut Buße. Er sagt, Gott, ich habe mir bisher eingebildet, selbst klarzukommen. Ich wollte unabhängig von dir leben. Ich erkenne, ich gehe verloren. Ich brauche dich. Ich verbinde mich mit dir. Und zwar, ab jetzt bin ich abhängig von dir. Sei bitte mein Beschützer. Und so ein Mensch, der das mit seinem Herzen so sagt, da guckt Gott, der Allmächtige, herunter in dieses Herz hinein und sagt dann, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Und wenn Gott, der Allmächtige, das sagt, wer sollte denn da was dagegen tun können? Das schafft er sicher. Er wird retten. Und zwar retten von Sünde und Tod, aber auch retten im Alltag, wenn du in Not bist. Weil er an mir hängt. Ich fand diesen Ausdruck klasse. Oder ich finde ihn klasse. Römer 8, 28, vielleicht in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiger Vers, der uns sicher als Gläubige schon lange begleitet. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also, mit dem bisher Gesagten, da ist also ein Mensch, der in Liebe sich mit Gott verbindet, sich ihm ausliefert, sich von ihm abhängig erklärt. Dieser Mensch, von dem wird jetzt hier in Römer 8, 28 gesagt, also die, die Gott lieben, die sich mit ihm verbunden haben, von ihm abhängig sind, diesen Menschen wirken alle Dinge zum Guten. Und das ist ein Trost, der uns beflügelt. Ich weiß nicht, wie es dir die letzten Monate ging. Möglicherweise hattest du auch die eine oder andere Not. Ganz ehrlich, ich habe jetzt einige Monate hinter mir. So stressig und anstrengend hatte ich das schon wirklich lange nicht mehr. Unwahrscheinlich lange Tage, viel Stress, viel Probleme, die zu lösen sind und das alles gleichzeitig. Irgendwo mal wieder auf der Autobahn im LKW, weil Waren ausgeliefert werden mussten, wieder mal haben es Kunden sehr, sehr eilig und es muss schon gestern sein. Und dann bin ich irgendwo wieder unterwegs und kriege noch diese E-Mail und diesen Anruf und das noch. Irgendwann merke ich, wie alles in mir kippt. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Wie soll ich das denn? Unmöglich. Dann darf ich mich darauf besinnen, da ist ein Herr, der mich trägt. Er schützt mich. Auch in dieser Lage hilft er mir. Und dann rufe ich bewusst wieder seinen Namen an. Ich bitte ihn um Hilfe und ich merke, wie nach und nach dann mein Inneres wieder zur Ruhe kommt. Alle Dinge wirken mit zum Guten für die, die Gott lieben. Auch in deinem Leben ist es so, auch wenn du manchmal dran zweifelst. Es ist Fakt, eines Tages werden wir gemeinsam zurückschauen und wir werden Gott Recht geben. Wir werden diesem Wort Recht geben. Wir werden zurückschauen und sagen, Gott, du hattest Recht. Römer 8, 28, er hat sich erfüllt, buchstäblich, Ausrufezeichen, dicker Punkt. Weil das, was in meinem Leben war, gehörte zu deinem Plan. Und auch dieses Puzzle, was mir so viel Mühe gemacht hat, passt genial hinein. Gott schaut auf diesen Schützling und sagt, weil er meinen Namen kennt und mich anruft, will ich ihm helfen. Also, ihr merkt schon, etwas sehr Persönliches. Da ist jetzt nicht jemand irgendwo weit weg, von dem ich so undefiniert spreche. Ja, da hinten ist vielleicht irgendjemand, der könnte mir vielleicht helfen. Nein, der Psalmist kannte den Namen Gottes sehr genau und er rief ihn an. Und diesen Namen dürfen und müssen auch wir anrufen, wenn wir in Not sind. Ein Mensch, der in Sündennot ist, muss den Namen Jesu Christi erstmalig im Glauben anrufen. Dann wird er gerettet. Das heißt, so heißt es in der Schrift. Und ein Christ, der Jesus folgt, ruft diesen Namen regelmäßig an, wenn er in Not ist. Und auch ihm wird geholfen. Weil dem so ist, sagt Gott, weil dieser Mensch sich mit mir verbunden hat, mit seinem Herzen an mir hängt, weil er meinen Namen kennt und mich anruft, will ich, und jetzt spricht Gott, was er will und was er tut. Ich zähle es nochmal auf. Ich werde ihn retten. Ich werde ihn schützen. Ich werde ihm antworten. Ich werde in der Not bei ihm sein. Ich werde ihn befreien. Ich werde ihn zu Ehren bringen. Ich will ihm Leben schenken und mein Heil schauen lassen. Liebe Geschwister, ein Riesenweihnachtspaket, was wir da gerade von Gott hingestellt bekommen. Ein Geschenk mit vielen Facetten, ein wunderbares Geschenk. Gott selbst hat sich persönlich dazu verpflichtet, seinem Kind, einem Menschen, das mit seinem Herzen sich mit ihm verbunden hat, zu helfen und ihn am Ende das Heil schauen lassen. Wunderbar. Wisst ihr, was mir noch auffällt? Dass Gott es persönlich macht. Er sagt, ich will. Ich will. Ich denke da an eine Geschichte von einem Grafen, vor Jahren mal gelesen. Da ist also ein Graf in seinem Park unterwegs, eine große Länderei, und der hatte viele Diener, die er normalerweise befehligt, nicht? Der eine macht das, der andere macht das, der andere macht das. Er selber hat halt das Große und Ganze im Blick. Fakt ist, er ist dann in seiner Kutsche mal wieder durch seinen Park unterwegs, ein kleiner See. Plötzlich schreit sein kleiner Sohn, Hilfe. Er ist versehentlich in diesen See gefallen und schreit um Hilfe. Der Graf, wie ein Pfeil aus der Kutsche, zum See heruntergerannt, ins Wasser gesprungen, den Jungen rausgeholt, beide pitschenass, steht gerade so am Ufer, seine ganze Dienerschaft steht im Halbkreis um ihn. Aber Herr Graf, Sie hätten doch nur ein Wort sagen müssen. Einer von uns wäre da rein. Die Antwort des Grafen trifft mein Herz. Er sagt, liebe Herrschaften, das ist mein Kind. Da mache ich es zur Chefsache, da gehe ich doch persönlich rein. Da warte ich doch nicht, bis ein Diener irgendwie mal da ist. Und da sind wir mitten in der Weihnachtsbotschaft, liebe Geschwister, liebe Freunde. Gott hat unsere Rettung zur Chefsache gemacht. Er hat gesagt, ich will und ich werde. Und er kam. In Jesus kam er persönlich in unsere Welt, in deine, in meine. Er bekam sozusagen Hand und Fuß für uns. Er war plötzlich persönlich in unserer Welt. Und er hat sich für uns verwendet. Und er wurde zum persönlichen Retter für dich und mich. Nun noch einige Gedanken zur Anwendung, dann schließen wir. Komm nochmal zurück zu diesem Dach, zu diesem Schutzschirm, am Anfang erwähnt. 90er Jahre in der Sowjetunion, wilde Jahre, und manche hatten dann einen Schutzschirm, unter dem sie arbeiten konnten. Was hast du denn in deinem Leben für einen Schirm? Was hast du für ein Dach? Bist du dir bewusst, dass dein Dach, dein Schutzschirm, Gott der Allmächtige ist, der Herr der Herren, der König der Könige? Setzt du darauf? Vertraust du darauf? Oder gibt es andere Dinge, auf die du vertraust? In der aktuellen Situation sind die Leute wie verrückt, nicht? Sie klammern sich an alles Mögliche. Im Moment wird eine Riesendiskussion über diesen Impfstoff geführt. Ich möchte hier keine Bewertung abgeben, ob und wenn ja, wie oder was auch immer. Ich will nur sagen, verlass dich bitte nicht auf irgendwelche Ärzte und auf irgendwelche Impfungen. Vertraue einzig und allein dem Herrn der Herren. Es ist möglich, dass dir so ein Impfstoff hilft. Und ich will da auch gar nicht dagegen sprechen. Wir gehen ja auch zum Arzt und lassen uns Medizin geben. Aber wehe, wenn wir uns auf die Medizin verlassen. Dann sind wir verlassen, aber hundertprozentig. Wenn wir uns auf Gott, den Herrn, verlassen und er die Medizin nutzt, um uns zu helfen, dann sagen wir ihm Danke und nicht dem Chemiker. Okay? Viele Menschen nehmen die Medizin und sterben trotzdem. Und ich bin sicher, viele werden sich impfen lassen und es wird am Ende nicht helfen. Lasst uns bitte uns nicht auf irgendwelche Menschen, auf irgendwelche Mittel, auf irgendwelche Zustände, irgendetwas verlassen. Wir als Christen haben ein Dach ganz, ganz weit oben. Unser Schutzschirm ist der allmächtige Gott, der Heiland Jesus Christus. Setze auf ihn. Hänge an ihm. Mach dich von ihm allein abhängig. Er wird dir beistehen und dir helfen. Ich möchte ein Wort an die Zuhörer richten, vielleicht hier im Saal, vielleicht auch dann am Bildschirm, die von sich das noch nicht sagen können. Die jetzt gehört haben, Herz verbinden mit Gott. Wie geht das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen dir heute zurufen. Bitte rufe Jesus Christus persönlich an. Rufe seinen Namen an. Liefer dein Herz ihm aus. Heißt, bitte um Vergebung für deine Sünde und sage ihm, dass du dein Leben in seine Hand legen willst. Er wird dich annehmen und er wird dir Rettung schenken. Wenn es so ist, und jetzt spreche ich euch, liebe Geschwister, an und mich mit, wenn es so ist, wenn wir jetzt mitgestimmt haben mit dem Psalmisten und gesagt haben, ja, ich will beim Höchsten wohnen, ich will im Schatten des Allmächtigen bleiben, ja, ich hänge an ihm, weil ich ihn liebe, ich habe mein Herz ihm ausgeliefert. Wenn dem so ist, dann haben wir doch wirklich allen Grund, zuversichtlich zu sein. Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein. Weil nichts, aber auch gar nichts mit uns und um uns passiert, was dieser Höchste nicht kontrolliert, nicht zulässt oder nutzt, wie auch immer, um seinen Plan zu erreichen. Mit anderen Worten, wir Christen, damit meine ich bibeltreue Kinder Gottes, Wir müssen schon von Grund auf, also ganz grundsätzlich in unseren Herzen tief drin, so als Fundament, müssen wir unerschütterliche Optimisten sein. Oder? Das Glas ist halb. Du wirst, worauf ich hinaus will, nicht? Wir treffen Menschen aller Couleur an. Sie sehen das Leben so oder so. Jeder hat so seine Grundstimmung. Liebe Geschwister, lasst uns von diesem Psalm ermutigt werden, vom Herrn selbst ermutigt werden, unser Leben positiv, optimistisch, besser noch gesagt, geschützt in seiner Hand zu sehen und dadurch zuversichtlich jeden Tag neu angehen. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Ich weiß es nur zu gut. Mir fällt es manchmal unwahrscheinlich schwer, je nachdem, wie so ein Tag verlaufen kann. Aber ich will immer wieder zurück. Ich will immer wieder mit diesem Wort sagen, im Schatten des Allmächtigen will ich bleiben. Beim Herrn, beim Höchsten will ich wohnen. Vielleicht meint jemand, das wäre so eine Vogelstrauß-Politik. Nicht? So nach dem Motto, ich stecke meinen Kopf in den Sand, ich sehe keine Probleme, also gibt es auch keine Probleme. Sorry, völliger Quatsch. Nichts davon meinte ich hier und nichts davon meint das Wort Gottes. Die Gefahren sind real. Davon spricht dieser Psalm. Da war viel Gefahr um diesen Schutzsuchenden. Er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und behauptet, es wird schon alles gut irgendwie. Nein, nein. Er hat den Kopf oben gelassen, er hat die Not gesehen und er hat gesagt, in dieser Not hilft mir mein Gott, der Herr, der Allerhöchste. Und daran halte ich fest. Christen, die sich so mit dem Herrn verbunden haben, verzagen und verzweifeln nicht, trotz Nöte, trotz Anfechtung, trotz Gefahr. Sie wissen um den guten Plan ihres Vaters im Himmel und sie suchen darin Schutz und Frieden. Sie hängen an ihrem Herrn und das gibt ihnen Kraft und Ruhe. Und wisst ihr, Römer 8 könnte man jetzt noch lesen, nicht, wo es heißt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Weder Gewalten, noch Hohes, noch Zukünftiges, nichts, aber auch rein gar nichts. Lasst uns bitte daran festhalten. Lasst uns zuversichtlich auch in die nächste Zeit gehen. Das Jahr ist bald zu Ende, ein neues bricht an. Niemand von uns weiß, was wird es uns bringen. Aber eines wissen wir, der Herr der Herren, der allmächtige Gott, mit dem wir uns verbunden haben, von dem wir uns abhängig erklärt haben, hat das nächste Jahr schon geplant und alles wird am Ende gut, weil er uns sein Heil wird schauen lassen. Seid gesegnet und bewahrt. Amen.